Telefonseelsorge, guten Tag.
Alle mal herhören. Alle mal Herz hören. Die Podcast-Reihe zum Jubiläum 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe. Folge 3. Ab dieser Folge kommen viele der Ehrenamtlichen zu Wort, die Tag für Tag und Nacht für Nacht die Telefonate in der Telefonseelsorge Bielefeld OWL entgegennehmen. Ich habe mich mit einigen von Ihnen in der Vorbereitung für diese Podcast-Reihe zusammengesetzt und wir haben Statements formuliert, die charakteristisch für die ehrenamtliche Arbeit bei der Telefonseelsorge sind. In dieser und den nächsten Folgen werden die Statements vorgelesen und Ehrenamtliche erzählen, was sie persönlich mit diesen Statements verbinden. Und wie es für die Telefonseelsorge üblich ist, natürlich anonym.
Ich will die Welt ein bisschen besser machen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können, indem wir dem Anrufenden unser Ohr und unsere Zeit schenken. Also ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass es erschreckenderweise sehr, sehr viele einsame Menschen gibt, sowohl junge als auch ältere. Und ich glaube, dass tatsächlich auch im Zeitalter von WhatsApp die persönlichen Gespräche einfach deutlich zurückgegangen sind. Man hat sich früher verabredet am Telefon und hat noch ein bisschen gequatscht und das fällt jetzt alles weg. Man schreibt eine kurze Nachricht. Und da geht eben auch einfach viel Gespräch verloren. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen auch das Zuhören verlernt haben. Also mir fällt zum Beispiel häufiger auf, dass Menschen auf eine Aussage ihres Gegenübers sofort mit einer Gegenaussage antworten, anstatt nachzufragen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe die ganze Woche so schlecht geschlafen, dann sagt der andere, ach, ich habe gut geschlafen. Anstatt vielleicht zu fragen, warum hast du denn so schlecht geschlafen? Und ich glaube einfach, das, was der Anrufer bei uns erlebt, diese unvoreingenommene Aufmerksamkeit, den Respekt, wir bringen dem Anrufenden Trost, Mitgefühl, Zeit entgegen. Das ist wirklich was, was wertvoll geworden ist. Und darum glaube ich, dass wir die Welt ein bisschen besser machen.
Ja, ich glaube einfach, dass wir oft, also wir Menschen generell, vielleicht auch oft in der Jammerschleife stecken. Und ich glaube, sich zu beschweren ist immer der einfachste Weg. Also ich kann ja, wenn ich durch die Welt stritze, kann ich sagen, naja gut, okay, was ist denn alles Schlechtes heute passiert? Da gibt's unheimlich viel, aber die Welt ein Stückchen besser machen, das ist oft gar nicht so leicht. Und ich habe mir einfach einen Moment ausgesucht, wo ich vielleicht die Chance habe, selbst was zu verändern. Und das findet meiner Meinung nach häufig auch in Gesprächen statt. Einfach da zu sein für diejenigen, die vielleicht gerade in einer Schleife stecken, wo sie selber gar nicht rauskommen oder einfach mal ein offenes Ohr brauchen. Das ist ja häufig auch gar nicht, dass Ratschläge unbedingt gewollt sind, sondern einfach mal zuhören, denjenigen ja Wertschätzung entgegenbringen und für sie da zu sein. Und ich glaube, wir bei der TS können ja dazu verhelfen und auch dadurch die Welt ein bisschen besser machen.
Ich finde es immer wieder beeindruckend, anderen Lebenswelten, ja anderen Wirklichkeiten zu begegnen.
Was mich fasziniert, ist, dass diese Vielschichtigkeit von Menschen, dass wenn ich mit Menschen spreche, ich häufig sie in Schubladen stecke, ganz automatisch und ganz unbewusst, aber wenn ich eine Weile zuhöre und ich auf einmal feststelle, das ist ja ganz was anderes. Oder viele Anrufer erzählen etwas und nach einer Weile erst öffnen sie sich und ich bekomme auf einmal ein vollkommen anderes Bild und stelle fest, dass es völlig falsch war, was ich am Anfang gedacht habe. Und das überrascht mich immer wieder, dass was dann zum Vorschein kommt und dass ich selber sehr viel Vorurteile habe häufig im Alltag und die mir früher gar nicht bewusst waren. Das habe ich bei der Telefonseelsorge wirklich gelernt, wie vielschichtig und wie breit und wie intensiv Menschen sich erst öffnen können in diesem Schutzraum der Anonymität, wo ich das Gefühl habe, ich schaue sonst wirklich immer nur vor so eine, nicht vor eine Wand, aber vor eine Fassade vielleicht. Und das hat mich tatsächlich überrascht, dass ich auch emotional in den Gesprächen sich das ganz anders entwickelt auf einmal. Als ich das ganz am Anfang, wenn man ein Gespräch beginnt, hat man eine bestimmte Färbung und die kann sich völlig verändern und völlig unvermutet. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Andere Lebenswirklichkeiten heißt Menschen, die in eine völlig andere Sozialisation haben als ich möglicherweise, die von denen ich im Grunde verhältnismäßig wenig weiß, eigentlich nur das weiß, was sie mir erzählen, was sie mir zutrauen, was ich mir anhöre. Und dadurch komme ich in Welten hinein auch, die mir selber aus der eigenen Anschauung ziemlich unbekannt sind. Das erleichtert auf eine bestimmte Art meinen Umgang mit den Anrufenden, weil mich vorsichtig herantaste und in erster Linie ermutige dazu, etwas zu erzählen. Ich bewerte da nichts in dem Zusammenhang, gar nichts, sondern ich höre mir das in Ruhe an und manchmal bleibt es einfach so stehen, was gesagt wird. Aber mitunter sind es Zusammenhänge, die mir, die ich aus meinen Lebenszusammenhängen eigentlich nicht kenne. Das Beeindruckende ist, dass mir Menschen die Gelegenheit geben, in ihre Welt einen Einblick zu bekommen. Es ist erstaunlich, welche Themen Menschen beschäftigen, in welche Situationen Menschen geraten können, was sie davon erzählen wollen. Das ist ja oft auch nicht alles, sondern in dem Gespräch entwickelt sich möglicherweise dann, wenn man das Gefühl hat, man kann vertraulich oder vertraut miteinander umgehen, entwickeln sich auch Welten oder entwickeln sich Gespräche, in denen Dinge auf den Tisch kommen, die sonst oft noch nicht gesagt sind, möglicherweise.
Also tatsächlich ist es ja so, dass man einmal immer wieder Menschen in Lebenssituationen am Telefon hört, die man selber noch gar nicht gehabt hat. Das ist das eine. Manchmal oder häufiger erlebt man natürlich auch Leute, wo man sagen kann, also Ähnliches habe ich vielleicht auch schon mal irgendwie durchlebt. Das andere ist aber, dass man auch Menschen in sozialen Situationen, also Menschen, die sich in bestimmten sozialen Situationen befinden, die weit abweichen von dem, was man selber so kennt, also bei sich selber oder auch bei den Personen im eigenen Umfeld. Menschen, die vielleicht einen sehr, krummen oder herausfordernden Lebensweg hinter sich haben, Menschen, die sehr, sehr arm sind, Menschen, die komplett isoliert scheinen, auf jeden Fall, am Telefon hört es sich dann bei einigen so an, da gibt es praktisch TTS, der einzige Sozialkontakt, der überhaupt noch irgendwie abzurufen ist. Und mit diesen Menschen hätte ich gar nichts zu tun, wenn ich die Arbeit hier nicht machen würde. Und das erweitert das, was ich so übers Leben weiß.
Es ist in der Tat so, dass wir ja in der TS, in der Telefonseelsorge, Anrufer aus allen gesellschaftlichen Schichten haben. Da ist die arme Frau vom Bauernhof, die unter dem Tod ihres Mannes leidet. Und da ist die Akademikerin, die Ärztin, deren Partner verstorben ist und die bei uns auch Trost und Hilfe sucht, weil sie noch nicht trauern kann. Dann habe ich zu tun mit Alkoholikern, die also eigentlich den Tag über damit verbringen, dass sie also mühsam ihren Alltag bewältigen und oft dabei dann auch mit der Flasche auf dem Sofa, vielleicht noch mit einer Zigarette im Mund da den ganzen Tag verbringen. Das sind also oft Lebenswelten, in denen ich privat oft nicht so unterwegs bin. Und das ist das Interessante, Menschen kennenzulernen, Menschen zu erleben, die mit ganz anderen Problemen auch unterwegs sind, als ich sie für mich erlebe.
Vier Stunden Dienst in der Telefonseelsorge sind auch eine Herausforderung.
Ja, das kann so sein. Also ich habe da gerade vor ein paar Tagen noch mit einem Kollegen aus der Telefonseelsorge drüber gesprochen. Die Schichten sind sehr, sehr unterschiedlich. Es hat mit Zufällen zu tun, es hat aber auch damit zu tun, hat man vormittags oder abends oder nachts Dienst. Und es gibt Schichten, wo ich das Gefühl habe hinterher, oh, mir ist irgendwie die ganze Energie ausgesogen worden und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwo wirklich richtig hilfreich war, dann kann es wirklich ermüdend auch sein. Und es gibt andere Schichten, in denen ich den Eindruck habe, ja, das war jetzt richtig gut. Ich hab selber eine Menge gelernt. Ich habe den Eindruck, ich habe guten Kontakt bekommen zu Leuten. Ich konnte wie auch immer hilfreich sein. Also es gibt Schichten, die ziehen Energie und es gibt Schichten, die geben Energie.
Ja, einmal ist es eine Herausforderung, lange zuzuhören. Und nicht nur mit dem Kopf zuzuhören, auf den Inhalt des Gesagten zu achten, sondern auch mit dem Herzen zu hören. Und da ist es manchmal erforderlich, so praktisch auch nochmal in den Anrufenden, in das Gesagte hineinzukriechen und wirklich zu erspüren, was steckt dahinter? Was ist dem Gegenüber jetzt wichtig? Was möchte er mitteilen? Wie geht's ihm damit? Und was ist vielleicht auch die Erwartung seines Anrufs bei uns? Und was ganz wichtig ist, vor allen Dingen nach längeren Telefonaten, ist auch einmal dieses kurze Pause machen. In die Küche gehen, einen Kaffee machen, eine Süßigkeit essen, ein Brot essen oder einfach mal auf dem Gang ein paar Meter hin und her zu laufen, um dann auch den Kopf und das Herz auch wieder frei zu kriegen.
Also zum einen wünsche ich mir natürlich, dass es authentisch sein kann. So, und gleichzeitig möchte ich dem Gegenüber auch gerecht werden und aber auch mir selbst gerecht werden, auch in dem Telefonat. Und ich glaube, wenn man, bevor man hier angefangen hat oder so, gab es vielleicht so eine Vorstellung davon, jemand hat ein Problem und man bietet eine tolle Lösung an und dann hat man der Person geholfen. Und eigentlich wird das den Telefonaten aber überhaupt nicht gerecht. Das ist nicht das, was hier passiert, sondern es ist eher so, dass man, dass ich den Anspruch habe, das vielleicht einen kleinen Moment auszuhalten mit der anderen Person und dadurch das Leid ein bisschen einen Moment lang zu teilen und einfach mal so der anderen Person die Möglichkeit geben, total vorurteilsfrei und offen jemanden zu haben, der einen kleinen Moment einen begleitet. Also das ist jetzt so erstmal so mein Hauptanspruch, die Leute erstmal zu begleiten ein Stück und Natürlich hoffe ich, dass eine Verbindung entsteht. So, das ist nicht immer möglich, aber das wünsche ich mir von einem Telefonat, dass man es hinkriegt. Und gleichzeitig versuche ich aber natürlich auch mir selbst gerecht zu werden und auch auf meine Situation gerade zu achten, ne? Und zu gucken. Kann das ganz unterschiedlich sein. Dann kann es sein, ich habe Telefonate, wo ich das Gefühl habe, ach, da kann ich jetzt so richtig, da habe ich jetzt so richtig Energie oder kann ich so ganz gut drauf mitschwingen und man probiert vielleicht auch mal was aus oder so. Und dann gibt es andere Telefonate, da hat man das Gefühl, okay, irgendwie schaffen wir das gerade nicht. Irgendwie entsteht hier gerade keine Verbindung und man merkt, dass ist vielleicht auch nicht in Ordnung und dann kann man natürlich auch ganz wertschätzend dem Gegenüber das auch gegenüber äußern und auch sagen, okay, ich glaube, das passt jetzt hier gerade nicht und vielleicht klappt es dann wann anders gut. So, ja.
Die Herausforderung hängt eigentlich davon ab, wie die Gespräche laufen. Wenn du jetzt wirklich Gespräche hast, wo zwei Menschen miteinander kommunizieren, läuft das eigentlich ganz gut und ist gar nicht die Herausforderung. Die Herausforderung findet dann statt, wenn man versucht, in Kontakt zu kommen mit dem Anrufenden. Oder das ist eigentlich so die Herausforderung. Oder wenn Lebensumstände geschildert werden, die einen selber so berühren und die so nahe gehen, dass man dann auf sich selber auch sehr viel aufpassen muss, dass das nichts mit einem macht, was es eigentlich nicht machen soll. Ne? Das ist dann schon anstrengend, wobei ich sagen muss, ich mache ja eigentlich die Nachtschichten und das sind 8 Stunden. Und das mache ich jetzt seit über einem Jahr und dann ist das eine andere Herausforderung. Und letzte Woche habe ich keine Nachtschicht gemacht, sondern eine 4-Stunden-Schicht. Und die sind so schnell rumgegangen, ne? Das ist immer das, was man so kennt, ne? Also von daher fand ich das sehr entspannt eigentlich, nur 4 Stunden. Ja, das ist eben die Perspektive, die man so einnimmt, ne?
Ich habe selbst gute Erfahrungen gemacht, als ich selbst Seelsorge erfahren habe.
Ja, genau. Ich habe bislang, Seelsorge habe ich nie wirklich verstanden, was das eigentlich ist. Und ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Was ich kannte, waren halt Psychotherapie oder Gespräche mit Psychologen und dieser psychologische Ansatz. Und das liest man ja auch ganz viel in der Zeitung. Und wer also Krisen hat, egal welcher Art, geht zum Psychologen. Und das ist sicherlich auch sehr gut. Und für mich war Psychologie oder Therapie und Seelsorge irgendwie eins. Und dann habe ich tatsächlich vor einigen Jahren, als ich so auf der Suche war und auch beruflich im Umbruch und so weiter und dachte, das ist ja jetzt keine Depression oder so, ich spreche mit einem Seelsorger und habe den auch irgendwie in einem anderen Zusammenhang kennengelernt. Das ist ein katholischer Priester gewesen und habe Gespräche geführt, mehrere, und war völlig überrascht davon, dass diese Gespräche erstmal anders waren. Also der Seelsorger hat mir zugehört, nicht bewertet, und ich konnte erzählen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass egal was ich sage, dass ich auf jeden Fall wie in der Sonne stehen würde, dass ich, also eine Wertschätzung ist mir entgegengebracht worden, weil es auch ein absichtsloses Gespräch war. Es hatte einen Rahmen, nicht länger als 20 Minuten, und ich fühlte mich einfach im Ganzen akzeptiert und wertgeschätzt. Das Problem, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, da ging es gar nicht drum, sondern es wurde einfach so gewürdigt, das, was ich da erzähle und wie ich bin. Und das habe ich mehrmals erlebt und ich habe immer wieder festgestellt, Mensch, das tut ja unheimlich gut. Und ich habe einfach diese Akzeptanz erlebt, die ich als unheimlich wohlwollend und wohltuend erlebt habe. Und nach und nach habe ich dann immer mehr erkannt, dass das halt dieser therapeutische Ansatz will ja ein Ziel erreichen. Und bei der Seelsorge geht es eben nicht darum, ein Ziel zu erreichen, irgendwie ein Therapieziel oder sowas, sondern es geht darum, den Menschen in seiner vollen Würde zu sehen und wertzuschätzen. Und diese Wertschätzung, das fand ich, diese Art von Gesprächsführung kannte ich nicht bis dahin. Und ich habe halt so den Eindruck gehabt, dass der Seelsorger in der Lage ist, mich größer zu sehen, als ich mich gerade in dem Moment sehen konnte. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann irgendwann über eine Werbung gestolpert bin im Internet, dass die Telefonseelsorge Freiwillige sucht, also Ehrenamtliche sucht. Und dann ist so der Gedanke nach und nach gereift. Aber das war tatsächlich die Erfahrung mit selbstgemachter Seelsorge, dieser seelsorglichen Begleitung, die mich beflügelt hat, mich dann bei der TS zu bewerben.
Man muss es lernen, auszuhalten, dass man manchmal auch keine passende oder richtige Antwort geben kann.
Tja, was ist eine richtige Antwort? Das weiß ich schon mal gar nicht. Also häufig geht es ja gar nicht um Antworten und es geht auch sehr oft überhaupt nicht darum, Lösungen mit der Person zu finden, die anruft, sondern oft geht es tatsächlich viel mehr darum, zuzuhören und dem anderen den Raum und die Zuwendung zu geben, dass er oder sie die Möglichkeit hat, sich mit ihrem Thema erstmal auszubreiten. Und ich bin ja sozusagen in meinem anderen Beruf Supervisorin und da bin ich irgendwie sehr damit beschäftigt, natürlich Lösungen zu erarbeiten mit Kundinnen und Kunden. Und ich musste selber eigentlich lernen, dass es bei der TS ganz oft gar nicht darum geht, Lösungen zu finden und die richtige Antwort schon mal gar nicht. Das ist so eine richtige Antwort, ist so ein Begriff, den kann ich gar nicht so richtig verbinden mit der Arbeit in der TS, sondern also wirklich Menschen ein Stück zu begleiten. Und oft ist es ja dann nur eine halbe Stunde und da begleiten wir jemanden und können vielleicht einen Impuls geben. Und der könnte bei demjenigen, der anruft, den nächsten Schritt auslösen. Wir wissen das nicht. Und mit dieser Art von Unterstützung einverstanden zu sein, ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit hier.
Ja, das hat einige Facetten. Also zum einen gehört ja dazu, dass viele Anrufende gar keine Fragen stellen. Das heißt, es gibt auch nichts, worauf ich antworten könnte. Das Zweite ist, dass ich natürlich schon einmal durch Anrufende gefragt werde, was ich zu einer bestimmten Angelegenheit meine. Und da frage ich zunächst erst einmal, ob das wirklich gewünscht ist. Und was der Anrufende, die Anrufende davon erwartet, dass ich jetzt meine Meinung zu etwas sage. Weil da schon die Erfahrung ist, dass die meisten Antworten geben sich oder die zutreffendsten Antworten geben sich die Anrufenden selbst durch ein intensives Gespräch, durch eine Auseinandersetzung, durch eine Beschäftigung. Und da gibt es schon auch mal Telefonate, wo mich jemand explizit nach meiner Meinung fragt, nach meiner Antwort fragt. Und ja, die versuche ich möglichst vorsichtig und auch ja, in einem allgemeinen Sinne zu antworten, weil es nützt ja auch jetzt nichts, wenn ich jetzt jemandem etwas auf den Kopf zusagen würde, aufoktroyieren würde, was dann auch vielleicht gar nicht seine Gefühle oder seine Situation trifft. Ja, ich muss aushalten, dass es auf viele Fragen keine Antworten gibt. So. Das ist oft so bei Anrufenden, die in leidvollen Situationen anrufen, in Krankheit anrufen, Menschen, die im Altenheim vielleicht in einem Pflegebett liegen und dann mit der Telefonseelsorge sprechen. Und selbst wenn es jetzt allgemeine Antworten gibt, muss ich aushalten, dass ich vielleicht keine habe. Einerseits ist es ein bisschen unbefriedigend, aber andererseits fährt es auch schlimm, wenn wir auf alles eine Antwort hätten.
Ja, wenn es speziell um Einsamkeiten beispielsweise geht, wenn jemand nicht mobil ist, keine Angehörigen hat, kein Geld, um sich irgendwo mit dem Taxi hinbringen zu lassen, dann gibt es in dem Moment ja keine tröstenden Worte. Und dann diese Hoffnungslosigkeit zu ertragen, das ist schon sehr bedrückend manchmal. Und das ist ein großes Problem, weil man nichts anbieten kann, was dann wirklich Trost spendet.
Um gut für die Menschen, die anrufen, da sein zu können, ist es wichtig, in einem guten Setting, in einer passenden Atmosphäre zu sein.
Das heißt, dass ich gut bei mir bin, dass ich mich gut konzentrieren kann und dafür so das eigene, was mich gerade umtreibt, möglichst ablege und dass ich in einer ruhigen, ausgeglichenen Stimmung mich hinsetze und offen bin für das, was kommt. Und ich glaube, eine freundliche Begrüßung ist das Wichtigste. Also Freundlichkeit, Interesse, vor allen Dingen Freundlichkeit. Ich glaube, das ist so ein Türöffner.
Ein gutes Gespräch erfordert das richtige Verhältnis von Distanz und Nähe.
Distanz und Nähe. Ja, Distanz, dass man das nicht an sich persönlich ranlässt, dass man also nicht das mit nach Hause nimmt, aber trotzdem eine Empathie hat und ein Ohr hat, wie derjenige, was derjenige braucht, was er eigentlich möchte von mir als jemand, der ihm zuhört und wie ich ihm dann auch zur Seite stehen kann. Also die Nähe, dass ich verstehe, was ihn gerade bedrückt und was er von mir braucht, damit es ihm besser geht. Und wie er auch dann gut beispielsweise in die Nacht kommen kann. Oder eben durch den Tag, je nachdem.
Wir sind Profis im Zuhören.
Ja, damit ist also gemeint, dass das, glaube ich, eine der wichtigsten Rollen ist, die wir haben in den Gesprächen, nämlich zuhören zu können, weil oft werden wir eben genau in dieser Rolle gesucht. Es gibt Leute, die uns anrufen, viele Menschen, die niemanden mehr haben, der ihnen zuhört in ihrer Situation. Vielleicht, weil sie immer dieselbe Geschichte erzählen, weil sie immer mit demselben Problem noch darum herumkreisen und dann jemanden noch suchen, vielleicht auch, der ihnen dann einfach nochmal dabei trotzdem nochmal für sie da ist, ihnen ein Ohr hat. Viele, die sich auch nicht mehr gesehen fühlen. Das ist ja ein Begriff, der mir zunehmend in unserer Gesellschaft begegnet. Menschen, die eigentlich nicht mehr das Gefühl haben, noch wichtig zu sein, noch von anderen eigentlich gehört, gesehen zu werden. Und die rufen uns an mit der Prüfung und der Frage, bin ich so uninteressant, dass ich wirklich nichts zu sagen, nichts zu erzählen habe? Ich rufe euch mal an, vielleicht hört ihr mir ja zu. Und darin wird dann deutlich, wie wichtig das Zuhören und diese Funktion ist. Es ist ja oft ein aktives Zuhören. Also das haben wir ja auch gelernt in unserer Ausbildung, dass wir auch eingehen auf den Anrufenden, dass wir auch persönliche Nachfragen stellen und ihm zeigen, dass wir ihn verstehen wollen, dass wir ihm das Gefühl geben, wir sind ganz Ohr, wir sind also ganz mit, nicht nur körperlich präsent mit dem Mikrofon am Mund und am Ohr, sondern wir sind auch ganz persönlich für den Anrufenden da, also auch mit dem Herzen. Und nur mit dem Herzen hört man gut, wie man aus der Geschichte vom kleinen Prinzen weiß.
Oft sind wir Brückenbauer und Brückenbauerinnen hin zu einer professionellen Beratung.
Na, da ist zunächst mal wichtig, dass wir ja keine Profis sind. Wir sind Ehrenamtliche. Und wir haben weder eine therapeutische Ausbildung noch einen therapeutischen Auftrag. Auch das ist manchmal wichtig klarzustellen, weil ich mir nicht anmaßen kann und nicht anmaßen will, therapeutisch arbeiten zu können oder zu wollen. Das würde die Telefonseelsorge auch verfehlen. Aber es gibt Situationen, wo ich den Eindruck habe, dass ein Anrufender, eine Anrufende eine therapeutische Hilfe benötigen könnte. Und dann frage ich erstmal vorsichtig, ob derjenige, diejenige schon einmal Erfahrung mit therapeutischen Hilfe gemacht hat. Und oftmals ist das so. Und oftmals motiviere ich dann auch am Telefon, vielleicht nochmal eine hilfreiche therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil etwas anderes nicht lösbar ist, da jemand wirklich einen fachlichen Rat, fachliche Begleitung auch über längere Zeit benötigt. Und das Zweite, wo wir Brückenbauer sind, ist, dass ja, ich schon empfehle, wenn es um körperliche Beeinträchtigungen geht, dann vielleicht auch mal zum Arzt zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz, ganz komisch. Das klingt fast banal, aber ich habe den Eindruck, dass manche Menschen auch eine Motivation brauchen, dann auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich vielleicht nicht trauen oder auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann eine Zweitmeinung brauchen. Und Brückenbauer auch hin zu rechtlichen Beratungen, dass es schon Konflikte gibt, wo ich den Eindruck habe, da ist es sinnvoll, dass auch da ein Fachmann aus einer rechtlichen Perspektive drauf gucken kann und dann auch dem Anrufenden die Beratung, die fachliche Beratung gibt, die er benötigt. Mit all dem werden wir als Ehrenamtliche, glaube ich, völlig überfordert, da immer angemessene und ausreichende Antworten zu geben. Wir sind ja Fachleute in keinem Gebiet, haben aber, ich glaube, auch durch die vielen Telefonate, die wir führen, einen recht guten Überblick über das Spektrum von Begleitungen, Therapien, Beratungen, die es gibt. Ah, was vielleicht noch wichtig wäre, dass wir auch an unserem Schreibtisch Materialien haben mit den nächsten Beratungsstellen, mit Telefonnummern, mit Adressen und auch die Möglichkeit, während eines Telefonats ins Internet zu gehen und dann vielleicht auch etwas rauszusuchen aus einer anderen Stadt.
Eine Brücke ist eine Verbindung zwischen zwei Orten und zwischen zwei Menschen. Eine Brücke ist nur dann tragfähig, wenn man weiß, dass so an dem einen, auch dem anderen Ende, dass man sich aushalten kann. Dass man das aushalten kann, was einem erzählt wird. Und wenn diese Brücke entsteht, also wenn Vertrauen entsteht auch, dann entstehen auch Möglichkeiten, sich etwas zu sagen. Das gilt für mich und vor allen Dingen natürlich auch für die andere Seite. Genau. Also für uns ist schon wichtig, oder für mich ist wichtig, dass für mich einfach, dass es auch Grenzen gibt. Wenn ich den Eindruck habe, da braucht jemand wirklich fundierte psychologische Hilfe, dann verweise ich auch darauf und sage, das ist eine Sache, die ich nicht hinkriege oder für die ich nicht zuständig bin oder die ich der ich mich überhaupt nicht berufen fühle, überhaupt irgendetwas zu sagen. Aber viele Menschen haben das Problem, sich gleich an Professionelle zu wenden und können zum Teil auch vielleicht Schwierigkeiten, es genau zu benennen, was sie eigentlich brauchen. Und da kann ich nach dem Brückenbau weitere Wege andeuten. Also nicht beraten, in der sie müssen das und das so und so, sondern vielleicht Wege andeuten, wie es weitergehen kann.
Ja, das ist eine interessante Rolle, die wir in der Tat haben, und zwar in verschiedener Funktion. Wir haben Anrufer, wir haben aber auch Mailschreiber in der Mailberatung, die nicht in der Therapie sind, die aber Hilfe brauchen, Hilfe suchen und bei uns auch genau mit diesem Ziel auch anrufen. Und manchmal brauchen sie eine Hilfestellung um professionelle Hilfe wirklich auch in Anspruch zu nehmen. Wir haben oft Anrufer mit ganz geringem Selbstwertgefühl. Da ist ja auch die Anonymität der Telefonseelsorge eine große Hilfe. Und die brauchen eigentlich nochmal eine Verstärkung, um überhaupt das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich bin es wert, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das ist die Brücke überhaupt zu einem Therapeuten, zu einer professionellen Hilfestellung, beispielsweise bei psychischen Problemen zu kommen. Dann gibt's die nächste Funktion, wo wir ein Brückenbauer sind, wo wir Überbrückungshilfe leisten, wie bei einem Ladekabel, indem wir nämlich die Zeit, die zwischen Therapiestunden liegt, die oft manchmal auch durch Urlaub, durch Krankheit nochmal verlängert, für den Klienten oft eine große Belastung darstellt und er braucht in der Zwischenzeit Stabilisierung, Alltagshilfe zur Alltagsbewältigung. Und da kommen dann Leute auf uns zu, die genau in dieser Phase dazwischen stecken und sagen, ich brauche einfach mal jemanden, mit dem ich darüber reden kann, was mich im Moment bedrückt. Ich werde damit nicht, alleine nicht fertig. Und dann haben wir noch die andere Funktion, nämlich, dass wir auch oft nach Beendigung einer Therapie noch wieder eine Brücke in den Alltag bauen, insbesondere nach stationären Aufenthalten. Dann ist oft ja auch noch mal eine begleitende Therapie, aber oft zeitlich begrenzt für den Klienten möglich. Aber dann kommt so eine Phase, wo manche sich sehr alleine fühlen, wo sie sich noch nicht alleine im Alltag zurechtfinden und Unterstützung suchen. Und da sind wir dann auch eine Brücke nochmal, um nach einer solchen Therapie wieder in den kompletten Alltag zurückzufinden.
Soweit bis hierhin. In der nächsten Folge dieser Podcast-Reihe geht es dann um Themen wie Telefonieren auf Ohrenhöhe, die Frage, ob Telefonseelsorge tatsächlich helfen kann und darum, was Anrufende von Telefonseelsorge erwarten dürfen. Also abonnieren Sie diese Podcast-Reihe, um weitere Einblicke in die Arbeit der Telefonseelsorge nicht zu verpassen. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Telefonseelsorge haben, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff Podcast an info@telefonseelsorge-bielefeld.de. Wir werden versuchen, Ihre Fragen in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe zu beantworten. Weitere Informationen zur Telefonseelsorge Bielefeld OWL und die Möglichkeit zu spenden finden Sie im Internet unter www.telefonseelsorge-bielefeld.de. Hier können Sie sich auch informieren, wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge zu engagieren. Dafür muss man nicht Mitglied einer Kirche sein. Und wenn Sie selbst in einer Krisensituation sind, scheuen Sie sich nicht anzurufen. 0800 111 0111. Denn genau dafür ist die Telefonseelsorge da. Die Statements wurden vorgelesen von Andrea Salz und Uwe Mogert-Salz. Mein Name ist Tobias Nehls. Die Podcast-Reihe Alle mal herhören, alle mal Herz hören, 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe ist eine Produktion des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld.